Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem...
Ja?
Ich weiß nicht, welches Adjektiv nehme ich denn heute? Ach komm, fantastischen.
Den fantastischen.
Den fantastischen Jan.
Jan und den Dom.
Hey. Und den Dom, genau. Ja, ich bekomme nie ein Adjektiv, weil ich bin
einfach
der
Dom. Du hast jetzt alle zwei Folgen eins bekommen. Heute muss man ohne auskommen.
Was?
Außerdem hast du mal rausgeguckt, die ist jetzt schon dunkel. Was soll die Scheiße?
Okay, dann der depressive Dom.
Ich wollte gerade sagen, der melancholische Dom.
Boah, ist das widerlich, ne?
Außerdem der freche Dom. Ich habe vorhin Dom mit seinem ChatGPT-Interface auf seinem Handy reden hören. Und ich glaube, wenn es irgendwann darum geht, die menschliche Rasse auszurotten, bei allen anderen wird es rational, bei dir wird es persönlich.
Auf jeden Fall. Ich bin der Erste, dem er mir ein T-800 auf den Hals schickt. Auf jeden Fall. Ja, nee, ich hatte so ganz gehässig gesagt, wir hatten so ein paar, zu einem Thema hatten wir so ein paar Ideen gesammelt und dann meine ich danach so ganz passiv-aggressiv, ja, dann bediene ich einfach deines zusammengeklauten Wissens aus dem Internet.
Ja, ChatGPT ist wie britische Museen. Das ist echt so, du brauchst, wenn du Brite bist, brauchst du gar nicht in den Urlaub fahren. Du gehst einfach da rein und guckst die ganze Welt an. Das ist,
richtig.
Als ich in London in der Victoria Abbott Gallery war, da hatten die auch irgendwie Kram aus Köln stehen. Da war ich auch, haben sie irgendwo einfach an so einem Brunnen abgebastelt. Und so, ja, das ist jetzt unseres.
Nicht wirklich.
Doch klar.
Ach, diese Kolonialherren.
Das ist wild.
Und Herrinnen.
Also da standen ganze Brunnen einfach irgendwie in dieser Halle. Das ist total wild.
Ey, unglaublich.
Also das nehme ich schon sehr ernst. Auch aus Frankreich, eine gesamte Kirchenfassade, die sie abgebaut und da jeder aufgebaut haben.
Mhm.
Und ich glaube, die war niederländisch, aber ne, so gleiches Konzept.
Ja.
Ganze Tempelfronten aus Rom mitgenommen, das ist total bescheuert. Und dann so, das haben wir gefunden.
Ja. Yeah. So, ihr Lieben, wir hatten Feedback bekommen. Unsere Intros sind ja immer länger geworden und bevor wir jetzt zu Lanz und Precht verkommen, ne, sollen wir uns doch vielleicht ein bisschen mehr wieder auch auf die eigentlichen Themen. Also es ist so 50-50. Leute finden das auf der einen Seite total geil. Ich glaube, die würden auch so einen Gesellschaftspodcast, eigentlich sind wir ja ein Gesellschaftspodcast, aber auch hören. Ne? Und auf der anderen Seite wollen sie halt hier Quarks und Co. haben, ne? Ja.
Ich finde aber, das hast du in der Vergangenheit auch oft genug gesagt, dass wir da keinen so wirklich wissenschaftlichen Anspruch an unsere Arbeit haben. Also Peer Review würde das nicht überleben, was wir hier treiben.
Ja, da gibt es ja so Menschen auch in der Krav-Maga-Szene, ne? Die pochen jetzt immer darauf, dass alle ihre Sachen auf Neurowissenschaften beruhen. Und wenn man dann nett und sachlich nachfragt, welche Studien denn, bekommt man keine Antwort. Soll man sich selber raussuchen.
Ja.
Finde ich geil.
Ist immer,
ne?
Weißt du, der Totschlagsatz ist schon mal irgendwie, wenn irgendwo vorne steht irgendwie sowas wie Wissenschaftler haben herausgefunden. Da war es immer schon cool. Keine Quelle, kein gar nichts. Irgendwas zusammengeklaubt. Wird schon so gewesen
sein, ja.
Brudi. Passt auf jeden Fall.
Genau.
Wissenschaftler haben herausgefunden. Das ist immer eine geile Geschichte. Oder auch wenn es dann schön so überspezifisch wird, aber eigentlich nicht konkret.
Mhm.
Ne? So, ja, dänische Wissenschaftler haben dann da mal was 1975 herausgefunden, aber wir schreiben jetzt nicht, wer das war und wann und wie und wo. Also,
ja.
Ich weiß nicht.
Da aber eine Menge, aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie charmant. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ist mir das natürlich auch schon fast wieder lieber, als wenn einer dann rumläuft und erzählt, ich bin ein Soziopath. Ein empathischer Soziopath.
Ich mag das lieber, wenn die Leute das machen wie die Tagesschau. Einfach irgendeinen Quatsch angeben, behaupten, es steht da was drin, du liest es und steht das Gegenteil drin. Das finde ich, gefällt mir mal besser. Das habe ich schon zweimal gehabt. Ich war so, das widerspricht meinem Bild, was ich von der Sache habe. Ich gucke mir mal die Studie an, die da, weil dann haben sie echt auch eine Studie da reingeschrieben. Da war ich so, cool. Guck ich mal an, ne? Lese ich mal durch. Ich bin so, hey, da steht was ganz anderes. Wie kommen die da drauf, das zu schreiben? Aber,
unglaublich.
Hey.
Aber es kommt zum Glück nicht oft vor.
Ja,
aber
ja,
Fehler,
ja,
sind halt menschlich, ne? Auch für die Tagesschau.
Boah, wenn du wüsstest, wie oft das auch in der Wissenschaft vorkommt.
Ja, natürlich.
Naja.
Ich habe doch mal, bei mir waren, da stand noch mal so Zeugen Jehovas vor der Tür, ne? Und dann hatte ich mit denen so ein bisschen herumdiskutiert, ne? Das mache ich ja gerne, ne? Und auf jeden Fall, dann kam die ja nachher auch mit dem Argument, ja, ich meinte dann so, ja, ich bin ja eher so ein Mann der Wissenschaften. Also ja, dann wissen sie ja genauso viel wie wir, nämlich nichts. Und da meinte ich so, ja, okay, ne? Ja, das sind ja alles keine richtigen Fakten, das sind ja alles nur Thesen und die ganze, also die haben dann versucht, dann irgendwie so diese ganzen Naturwissenschaften etc. alles so ein bisschen auf den Kopf zu stellen.
Dünnes Eis,
interessant.
Ja,
ja.
Dünnes Eis.
Dünnes Eis, ja, ja. Aber das Allergeilste war, ich hatte dann irgendwann, habe ich dann mal gefragt, hört mal, wie ist das eigentlich mit ihrer Religion, ne? Ich habe da so meine Bedenken. Kain erschlug Abel, ne? Und dann gab's kein Abel mehr.
Boah, poetisch.
Fantastisch, oder?
Lass ich mir stechen.
So, und dann ging er ins Land Lot und nahm sich dort eine Frau. Ne? Aber sie haben mir doch bei unserem letzten Türtermin hier erzählt.
Das ist jetzt so ein wöchentliches Ding bei euch.
Die haben gesagt, sie könnte mich bekehren. Ne? Und ich weiß, wie alt war ich denn da? Ich glaube 16 oder 17. Ne? Und da meinte ich so, jetzt, dann
haben sie sich, dein Name sich irgendwo raus? In Lot.
Nee, dann haben sie irgendwie aus Lot, nahm man sich eine Frau. Wie ist das denn? Ja, wenn es zu der Zeit nur Adam, Eva und ihre Kinder gab, ja, auf der Welt, und es gab noch keinen anderen, wo kam denn dann diese Frau her? Ja, da mussten sie bei ihrem disziplinarischen Vorgesetzten nachfragen. Eine Woche später kam sie wieder und dann meinte die Dame zu mir, ja, also man geht da, also wir gehen davon aus, dass es quasi dann eine Schwester war oder so, also dass es halt keine fremde Person war. Und ist so, das bedeutet, ihr Glauben basiert auf Inzest. Ja, nein, die Menschen früher waren viel reiner und da war das alles kein Problem. Wie gesagt, das war so eine nette ältere Dame, boah, wann war das? Da war ich 16, 1998, 1999. Naja, auf jeden Fall verzweifelten die dann irgendwann und dann eine Woche später klingelten sie wieder und dann machte meine Mutter machte damals die Tür auf.
Meine damalige Mutter
machte damals die Tür auf und meinte dann so, meine Damen, also merken Sie eigentlich nicht, dass mein Sohn Sie einfach von vorn bis hinten verarscht, ne? Also erstmal nimmt er Sie hier fachlich immer absolut hops, ja? Und der wird niemals zu Ihrer Truppe überlaufen, ja? Der macht sich da einen Spaß draus, ne? Ah, ich war schon auf dem halben Weg runter, weißt du, die Treppe runter und dachte so, ah, da kommen wieder meine...
Du hast es schon warm gemacht.
Ja, ich dachte, da kommen wieder meine Kaffeekränzchen-Freundinnen, ne? Hat auch schon Kuchen gebacken, ja. Aber, naja, lange Rede, kurzer Sinn, so bin ich dann verloren. Aber das fand ich halt ganz witzig, dieses Ding, als die dann meinten so, ja, die Wissenschaft ist ja auch, also, ne, also diese ganzen Sachen, wo wir dann quasi als Menschen der Wissenschaft dran glauben würden, wäre ja auch nur Glaube. Naja, egal. Ja,
also ich glaube gerade so, wenn man das auf das Thema Selbstschutz irgendwie auch überträgt, gibt es da so zwei wichtige Komponenten. Zum einen ist es halt wirklich ein wichtiger Punkt, gerade für diese ganze Vertraut der Wissenschaftgläubiger, der Witz daran ist, dass man in einem Diskurs steht, dass es immer Kontroverse, also was ist Kontroverse, aber Konflikt um wissenschaftlichen Status quo gibt, weil sonst entwickelt sich das Ding nicht weiter und ist eigentlich tot. Und der andere Witz dabei ist eben auch, dass man sich selber konstant widerlegt oder verfeinert, je nachdem, wie man das halt irgendwie sehen möchte. Und da gibt's halt Leute, die sagen, man entwickelt sich da irgendwie Stück für Stück auf eine ultimative Wahrheit hin. Und es gibt Leute, die sagen, nee, okay, wir tun da etwas und das hat auch irgendwie Erträge für uns, weil wir können da Sachen mitmachen, wir können Dinge voraussagen, alles gut. Die Umwelt wird dadurch beschreibbarer, aber nicht unbedingt ergreifbar. Das ist immer so ein bisschen je nachdem, wie man da vertraut. Also grundsätzlich, es gibt fachlich auf jeden Fall so seine Probleme, weil man immer noch dabei auch bedenken muss, durch so die Publication Bias und so Themen. Es ist immer dieses Thema von, wer in der Forschung weiterkommen möchte, muss signifikante Ergebnisse veröffentlichen. Wenn ich jetzt aber 2 Jahre an etwas geforscht habe, das in dem Sinne kein wirklich signifikantes Ergebnis erzielt, naja, muss ich ja trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass dieses Ergebnis signifikant genug wird, dass es dann wiederum Anerkennung bekommt. Und da helfen halt Leute mal ganz gerne nach. Das ist die eine Facette des ganzen Themas. Und das andere ist halt auch dann wieder die Interpretation dessen, was da eigentlich erarbeitet wurde. Und das ist so ein Ding, einmal die wissenschaftliche Seite selbst und dann eben auch, wie dann irgendein Laie sich das nimmt, meint das dann richtig für sich interpretiert zu haben und dann irgendwie anwendet. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, da kommt einfach was super viel Quatsch her. Aber da kommt vor allem dann auch noch viel schlimmer in meinen Augen diese falsche Autorität her von, ja, aber das habe ich hier, das steht hier in der Wissenschaft, ist das so und so und so. Und oftmals sind das ja nicht mal selbst die Leute, die das gelesen haben, sondern es ist erstmal durch 5 Waschungen durchgelaufen, bevor es dann bei irgendjemandem ankommt. So, und da merkst du halt, also alleine als ich irgendwie noch studiert habe, so, oder die Basisfächer irgendwie da besprochen haben, da war so das Thema immer, du gehst da rein und sie erzählen dir eigentlich erstmal, okay, all diese Dinge, die ihr hier meint zu glauben oder zu wissen, weil das irgendwie im Rahmen von so allgemeiner Common-Sense-Aufklärung mal irgendwie gejobbt wurde, das meiste davon ist Quatsch, weil das irgendwie falsch interpretiert wurde. Eigentlich war das so, die meisten Leute verwenden diesen Begriff falsch, das hier müsst ihr nochmal komplett neu lernen. Also ganz großer Teil des Grundstücks war eigentlich irgendwie kackneu lernen. Mhm. Natürlich auch Methodik und so, aber auch verstehen, okay, das, was ich hier dachte, ist kompletter Quatsch. Best Beispiel immer dieses Ding, das Stanford Prison Experiment mit den Wächtern und den Bewachten, sag ich mal, das hat sich immer so angehört, als ob das eine super Legitimierung für abstrakte Gewalt ist und da können sich Menschen auch gar nicht gegen wehren, bis man mal rausfindet, wie sehr Philip Zimbardo eigentlich beschissen hat die ganze Zeit. Dass auch der dritte Durchlauf war und dass das auch für ihn ein persönliches Interesse war, das Ergebnis rauszubekommen, was er da rausbekommen hat. Das ist gar kein Experiment, das ist eigentlich ein Schauspiel gewesen, mehr war das nicht. Aber das muss man dann erstmal alles irgendwie lernen. Und ich glaube, solche Lektionen, die sich dann fälschlicherweise irgendwie da im Hinterkopf abspeichern, wo man dann irgendwie sagen kann, ja, das weiß ich doch, weil das ist doch hier wissenschaftlich, ne, das ist immer so, was man in irgendeiner Zeitschrift mal gelesen hat, hat nicht unbedingt was damit zu tun, was die Ergebnisse irgendwelcher Forschung wirklich hergeben. Das ist das Problem dabei. Aber ich kann es auch irgendwie verstehen, wenn Leute sich jetzt nicht wahnsinnig stark da reinlesen wollen. Problem ist halt immer nur, wenn es deren Bild, Weltbild irgendwie nähert.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, das, wo ganz oft auch gerade im Rahmen, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Leute in der Krav Maga-Szene jetzt, wie soll ich das sagen, wahnsinnig viel mit neurologischen Papers anfangen könnten.
Ja.
Ist jetzt einfach nicht mein Bauchgefühl.
Das hat ein Bekannter von mir auch gesagt. Er meinte so, als ob das jemand lesen könnte aus der Szene. Also ja, vollkommen. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Aber es klingt gut. Ja. Gut, kommen wir heute zum eigentlichen Thema. Wow, heute sind wir echt schnell durch. Mit dem Intro.
Es ist sogar schon Bezug zum eigentlichen Thema da
gewesen.
Wow, Wir werden
immer besser. Ich meine, hat ja auch nur 129 Folgen gedauert, ne? Es geht darum, in dem nachfolgenden Thema, und zwar, so ein bisschen, wie soll ich sagen, also das Ziel dieser Folge soll eigentlich sein, ein gesundes Maß zwischen Vorsicht und Lebensfreunde finden, aber...
Das eine bedingt das andere vielleicht.
Genau, also ein gesundes Maß zwischen Vorsicht und Lebensfreude zu finden, ja, also wie man das am besten hinbekommt, ja, und, oder halt auch sich hier einfach die Frage stellen, wie bleibt man aufmerksam, ohne paranoid zu werden? So, und darum soll es so ein bisschen gehen, ja. Jan kommt dann nämlich jetzt gleich auch mit noch so ein paar, ja, so pseudowissenschaftlichen Sachen.
Ja, jetzt bin ich gespannt,
ne?
So.
Genau, hat dann wieder seine neurowissenschaftliche Zeitung gelesen, ne?
Welche Sachen in den Mund gelegt.
Nein, alles gut. Jan hat ja im Gegensatz zu vielen anderen Gravisten tatsächlich studiert. Also von daher, gut, lassen wir das. So, und jetzt ist halt die große Frage. Ne? Gehen wir einfach mal jetzt mal von so einem abendlichen Spaziergang aus. Ne? Ich finde, die Frage, die ich halt immer stellt, ist so ein bisschen, wo wohne ich eigentlich? Wie alt bin ich eigentlich? Was strahle ich aus? Gibt es irgendwelche Signale an meinem Körper, die vielleicht andere als interessant interpretieren können? Und das kann auch die, goldene Submarine an meinem Arm sein, ja. Was haben wir für eine Jahreszeit? Was ist gerade für ein Wetter? Ist es dunkel? Ist es hell? Das auch unglaublich viel beeinflusst. So, und wie bewege ich mich jetzt einfach durch diesen Raum, ja, wo ich mich gerade durchbewegen möchte und mir einfach im Vorfeld auch mal schon Gedanken machen, kann mir da was passieren? Muss ich mir diese Gedanken eigentlich machen? Ja, und darum soll es halt so ein bisschen gehen, ja. Dass man halt auf der einen Seite so ein bisschen, ja, Vorsicht walten lässt, aber nicht die paranoid wird. So, und ich vergleiche das ja immer, das klingt jetzt so ein bisschen, Freud Junior bekommt jetzt gleich wieder Zustände, aber ich habe ja da immer mein Fäkalbeispiel mit dem, so ungefähr, wenn man im Grunde, ich sag mal so, wenn man auf Toilette muss, ja, so, und man muss jetzt, dann sucht man eine Toilette auf, man erledigt alles, man macht sauber, wäscht sich die Hände, dann ist die Sache gegessen, ja. Und man muss jetzt nicht den ganzen Tag drüber nachdenken, wo ist die nächste Toilette. Außer ich habe jetzt ein Problem, ja, ich habe irgendwas Schlechtes gegessen und habe Durchfall. Dann wird es natürlich problematisch. Aber im Grunde sollte eigentlich euer Leben in Bezug auf Gewalt so ablaufen wie in der ersten Variante. Sprich, nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, ja, so nach dem Motto, boah, wo ist die nächste Toilette, falls ich mal muss, ja. Aber Jan, warum neigen eigentlich Menschen zu solchen Extremen? Also sprich, warum neigt der Mensch so, oder hat so im Grunde die Tendenz, so negative Dinge eher stärker wahrzunehmen, vermeintlich negative Dinge als positive?
Es kommt, glaube ich, ein bisschen auch aufs Topic an. Also es gibt einmal so den Bereich von emotionalem Zustand. Mhm. Das heißt, dabei geht es vielmehr darum, dass ich in meiner Wahrnehmung repliziere, was ich eh schon empfinde. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Phase habe, in der es mir sehr, sehr schlecht geht, dann kann ich mich viel leichter oder der Zugang ist viel einfacher für mich an andere Male, wo es mir sehr schlecht gegangen ist. Und dieser Pfad fährt sich für mich vor. Andere Seite ist, wenn du zum Beispiel irgendwie frisch verknallt bist und du bist dann total happy und wie auch immer, dann wirkt es so, als ob das immer schon so gewesen ist. Das ist so ein Ding, weil einfach Pfade dein Hirn versucht dir quasi Dinge zur Verfügung zu stellen, die für deine jetzige Situation gerade am besten passen, die irgendwie am besten funktionieren und die dich da irgendwie weiterbringen können. Problem ist halt einfach nur, emotional wäre das zum Beispiel ein Problem, weil wenn ich mich schlecht fühle, ich bekomme nur Scheiße gezeigt, die mich schlecht fühlen lässt, dann ist das halt eine Spirale. Das andere Thema ist, man muss so ein bisschen drüber nachdenken, was für eine Funktion so ein Hirn eigentlich, ich sag mal, in der freien Wildbahn hat. Und vieles davon ist Analyse zum einen, ne, aber zum anderen eben auch irgendwie Pattern Recognition, also irgendwie Muster irgendwie interpretieren, vorausschauend irgendwie in der Lage sein, mich gegen Gefahren abzusichern. Und deswegen neigen Menschen dazu gerne, primär, wenn es um ihren eigenen Schutz geht, das Schlimmste wahrzunehmen. Also dabei geht es irgendwie um so eine Negativity-Bias. Ich bin darauf gepolt, darauf zu achten, was für mich die größte Bedrohung darstellen kann. Und bei sowas ist das Thema immer, auch da muss man bedenken, wie sich unser Hirn nicht mit derselben Geschwindigkeit verändert wie unsere Lebensumstände. Weil das große Problem bei sowas ist, wenn ich jetzt jemand bin, also wir nehmen jetzt mal irgendwie, wir stellen uns jetzt irgendwie mal vor, wir haben hier irgendwie nicht dieselben Einfassungen, die wir jetzt irgendwie gerade haben, ne? Wir müssen jetzt irgendwie jagen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir überleben, das ist alles unser Job hier, Tag ein, Tag aus schaut man irgendwie, dass man über die Runden kommt. Dann ergibt das sehr, sehr viel Sinn. Ich bin jemand, der wahrscheinlich Kilometer am Tag zurücklegt, der schwere Dinge hochhebt, der jagt, der wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall physisch in der Lage, für mich selber zu sorgen. So, und dann ist es halt so, dass ich auf jeden Fall auch etwas damit anfangen kann, wenn ich frühzeitig eine Bedrohung wahrnehmen kann, weil ich sie wiedererkenne, vielleicht auch, weil ich überbesorgt an Sachen herangehe, etwas übervorsichtig vielleicht, und dann auf einmal darauf reagieren kann, wenn es für mich eine Bedrohung darstellt. Das Ding ist aber, in den aktuellen Umständen ist das Problem, dass es super abstrakte Bedrohungen in dem Sinne gibt. Also es ist nicht so einfach wie, da sitzt jetzt gerade ein Wolf im Busch. Das ist relativ straightforward, sondern die Bedrohungen sind mittlerweile so ein bisschen abstrakter. Bedrohungen sind andere Menschen. Ich habe den ganzen Tag andere Menschen um mich herum. Das heißt, die Differenzierung fällt mir irgendwie schwerer. Bedrohungen können finanzielle Schwierigkeiten sein. Also so die Bedrohungen, die uns alltäglich irgendwie begegnen, sind normalerweise deutlich abstrakter, damit viel schwerer zu greifen. Und ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, was dazu führt, dass Menschen teilweise ein bisschen paradox auf tatsächliche Bedrohungen reagieren. Ich finde, gerade hier in Köln ist es so, dass Menschen oftmals dazu neigen, tatsächliche Bedrohungen gar nicht mehr wahrnehmen zu können. Das heißt, gerade irgendwie in Regionen, wo es auch ein bisschen normaler ist, gibt da so ein paar Ecken in Köln, wo sich halt auch hier und da Leute so ein bisschen sammeln, die durchaus auch ein Drogenproblem haben. Und die in dem Kontext oftmals für mich von außen deutlich unberechenbarer sind. Also ich kann nachvollziehen, wenn ich ins Auto fahre, der aussteigt, der sauer ist, das kann ich irgendwie, das ist leichter für mich nachzuvollziehen, als jemand, der gerade seinen imaginären Freund anschreit und super aggressiv ist. Und wie schnell kann das ins Umfeld kippen und sowas. Und ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, was bei Menschen auslöst, dass dadurch, dass sie einfach mittlerweile abgestumpft sind, dadurch, dass sie konstant immer so eine Art latente Bedrohung um sich herum haben, dass das manchmal schwierig ist für Leute dann zu differenzieren, okay, was ist tatsächliche Bedrohung und was ist jetzt vielleicht einfach nur irgendwie eine Sorge, die ich habe, weil ich gar keinen Bezug mehr zu Gefahr habe. Und ich glaube, das ist sowas, wo man hier auch ein Riesenproblem mit hat. Ja.
Oder was ist einfach ganz normales Großstadtverhalten, ne?
Genau.
Ich glaube, wenn du dann noch so jemanden nimmst, der in L.A. oder in New York lebt, mittendrin, ja, oder da arbeitet, ich glaube, diese Personen sind ja auch komplett abgestumpft, ja.
Ja.
Man sieht das ja schön auch an diesem einen Video. Ich meine, ob das jetzt so war, weiß ich nicht, aber dieses eine Video, wo der Typ da in seiner kompletten Winterklamotte steht, hat den Laptop unterm Arm und dann kommt da so ein Typ an, der sieht aus wie so ein San Andreas Gangster, ja. Ist ja gerade straight out of Compton oder aus Tijuana und mit nacktem Oberkörper etc., ja, und der nimmt den gar nicht für wahr und setzt sich da auf die Bank und so. Und ja, vielleicht hat er ihn auch für wahrgenommen, aber also irgendwie, man ist dann halt absolut dann wirklich sehr abgestumpft. Ja? Ich meine, da laufen in New York irgendwelche Leute mit einem Pfeil durch den Kopf rum und das ist irgendwie normal und keiner beachtet das. So. Und wenn man dann nachher wirklich irgendwelche Gefahren wahrnimmt, ja, dass man, also beziehungsweise vielleicht sieht eine mögliche Gefahr und die dann aber gar nicht als solche wahrnimmt, ist natürlich wirklich sehr, sehr gefährlich. Ne? Also dieses abgestumpft werden und was natürlich auch ganz schlimm ist, natürlich sich abzulenken, ne? Um Dinge wirklich wahrzunehmen. Das ist natürlich auch ein ganz großes Problem.
Genau, ich glaube, das ist nämlich oftmals die Ursache für so Verhalten, dass wenn du in einer Großstadt lebst, hast du so viele widernatürliche Impulse den ganzen Tag, dass dein gesamter Körper durchaus die ganze Zeit auf einem gewissen Stresspegel bleibt.
Ja.
Das heißt, ich glaube zum Beispiel, weißt du, wenn du in der Nähe von einem Park lebst oder sowas und du kannst da viel Zeit drin verbringen, ist vielleicht immer was anderes, aber ich glaube so, dass ein alltägliches Verkehren in einer Großstadt dafür sorgt, dass dein Körper niemals so richtig runterfahren kann. Und dazu ist das Problem auch noch, ich glaube, das macht es noch schlimmer, dass viele Menschen mittlerweile einfach isoliert leben. Ne? Sei es jetzt irgendwie, sie wohnen alleine oder sie wohnen irgendwie mit Mitbewohnern, mit denen sie nicht wirklich was zu tun haben. Da fehlt auch so ein bisschen der Anschluss. Ich glaube, die Mischung dieser beiden Sachen sorgt dafür, dass man irgendwie nicht mehr so richtig einen Ruheimpuls bekommen. Das heißt, man muss sich den künstlich schaffen. Und ich glaube, dafür neigen Menschen einfach dazu, dann zu sagen, okay, ab einem gewissen Punkt bin ich nicht mehr in der Lage, diesen Stressor gerade an mich heranzulassen. Hier muss ich gerade irgendwie eine Abgrenzung vornehmen. Und diese Abgrenzung kann manchmal total sinnvoll sein. Ne? Zum Beispiel, die Meinung dieser Person ist mir jetzt wirklich komplett scheißegal und ist mir wirklich, wirklich Wampe, was die jetzt irgendwie denken mag. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch tatsächlich Bedrohungen, vor denen ich mich nicht einfach drücken kann, auf die ich eigentlich reagieren sollte. Aber wenn mein Stresspegel die ganze Zeit so hoch ist, ist es schwierig, da nochmal hochzufahren. Das heißt, ich glaube, dass das ein Thema ist, was Leute dazu bewegt, dann nicht sich abzulenken, weil sie wie doof sind oder sowas, sondern dass es einfach wirklich eine Stressbewältigungsstrategie ist, die dazu führt, dass Leute dann teilweise in ihr Handy gucken, wenn sich rechts neben ihnen irgendwie zwei Typen anfangen zu prügeln, irgendwie in der Bahn, die dann auch super beengt ist und wie auch immer, und ich kann gerade eh nicht einfach aufstehen und so weiter. Das ist dann halt so ein bisschen, glaube ich, das Setting, in dem man sich jetzt diese Frage stellen muss, okay, bis wohin, oder was ist eigentlich charakteristisch für eine Paranoia, und was ist eigentlich eher so ein realistisches, ich sollte da einfach mal einen Blick drauf haben. Wie würdest du da so rangehen an das Thema?
Boah, also ganz ehrlich, für mich ist immer Paranoia, wenn das dann quasi pathologisch wird, ist eigentlich so, wenn mich das quasi so in meinem Leben, in meinem Lebensalltag so einschränkt und so, wie soll ich sagen, ja, also ja wirklich einschränkt, dass ich wirklich die ganze Zeit dran denke, ja. Zum Beispiel, ich verlasse jetzt hier das Gym und gehe einfach zu meinem Auto und denke so, oh mein Gott, nicht, dass jetzt einer kommt und überfällt mich und klaut mir mein MacBook, weißt du, was ich meine? So, dann direkt diese Angst und dann so, oh mein Gott, jetzt, oder ich gehe jetzt einfach zu Fuß nach Hause und denke jetzt so, oh mein Gott, da ist ein Mülleimer, dahinter könnte sich jemand versteckt haben, oh mein Gott, dahinter, da kommt ein Gebäude, dahinter könnte jemand versteckt haben. So, wenn mich das dann die ganze Zeit so hart beeinflusst, dass mich das auch schon teilweise nicht mehr klar denken lässt, etc., so, dann denke ich mir, rutscht das immer weiter so in diese Paranoia ab, ja, wenn man dann auch noch anfängt, dann auch noch diese Ängste auch noch innerlich zu verstärken im negativen Kontext und sich dann vielleicht sogar schon anfängt, auf einmal Dinge einzureden, die gar nicht da sind, ja, so, und für mich persönlich ist einfach so ein natürliches Ding, wenn ich jetzt ins Auto, also wenn ich jetzt aus dem Laden komme abends und bin der Letzte, ja, natürlich, ich guck mal nach rechts, ich guck mal nach links, so, und dann gehe ich zum Auto und ist der Drops mich gelutscht, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf dem Schritt zum Auto die ganze Zeit so gucke, boah, jetzt könnte jemand kommen und hoffentlich haben wir nicht noch einen Scharfschützen hier, ja. So, also im Grunde würde ich sagen, was man vielleicht so ein bisschen als Regel nehmen kann, wenn, du hast ja eben so schön gesagt, das Hirn analysiert die ganze Zeit und versucht irgendwie so angelernte Muster die ganze Zeit miteinander zu vergleichen, mit neuen Reizen, die man so wahrnimmt. Ich vermute, dass du es so gemeint hast. Also
quasi einzusortieren,
ja,
genau.
Das einzusortieren, so. Und wenn ich jetzt auf einmal merke, dass in meinem alltäglichen Muster etwas nicht dem entspricht, wie ich es gewohnt bin, ja, dass ich dann einfach sage, okay, ich fahre jetzt mal ein bisschen hoch und gucke mal, was könnte jetzt da sein? So, und wenn ich jetzt da rauskomme und da stehen drei Typen, denke ich mir so, okay, das entspricht jetzt nicht meinem Muster, das sind jetzt auch keine Kunden, die Bock haben, mit mir noch ein Feierabendbier zu trinken oder was auch immer, ja, sondern da stimmt irgendwas nicht. So, und dann fahre ich mein System hoch. So, wenn ich aber sage, ich komme jetzt aus meinem Gym raus, sehe mein Auto, gucke einmal nach rechts, gucke einmal nach links, da ist keiner. Und wenn ich um mein Auto herumkomme, kniet auch keiner, warum auch immer deiner jetzt knien sollte, ihr wisst, was ich meine. Aber ne, dann bin ich entspannt, dann ist doch alles okay. Ja.
Also ich bin eigentlich auch ein großer Fan von dem, ich sag mal, von dem Blickwinkel, ein Bauchgefühl ist oftmals ein super guter Indikator für gewisse Sachen. Weil das Thema ist eben auch, und das ist wichtig zu verstehen für Menschen, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, aber euer Körper hat konstant gewisse Impulse, die er verarbeitet, die ihr nicht aktiv wahrnehmt.
Ja.
Zum Beispiel, je länger du jetzt auf dem Sessel da sitzt, den du da besetzt, desto weniger wird dir bewusst, wie sich dieser Sessel unter deinem Po anfühlt. Ganz blöd gesagt, aber dieser Kontaktpunkt, den blendest du irgendwann aus, weil es keine relevante Information für deinen Körper mehr ist. Aber dieser Impuls ist trotzdem weiter konstant in deinem, also verfügbar. Du kannst dich darauf wieder konzentrieren, du kannst ihn dir wieder bewusst machen. Und da funktioniert Aufmerksamkeit so ein bisschen wie so ein Scheinwerfer, wo man einfach sagen kann, okay, wo packe ich den gerade drauf? Ich habe eine limitierte Ressource davon, wo packe ich den gerade hin? Und dabei ist wichtig zu verstehen, dass wenn ich in eine Situation reinkomme und ich kriege ein doofes Bauchgefühl, dann passiert da etwas Interessantes. Und zwar Impulse, die ich verarbeitet habe, oder nicht verarbeitet, aber Impulse, die ich wahrgenommen habe, nicht verarbeitet, wahrgenommen habe, nicht bewusst, aber die ich wahrgenommen habe, drängen sich an meine bewusste Oberfläche. Und ich kann darauf reagieren oder ich kann sie ignorieren. Aber in dem Moment, in dem ich ein blödes Bauchgefühl bekomme, ist mir irgendwas, also drängt sich irgendetwas in meinen Bewusstseinsscheinwerfer rein, was ich dann nicht aktiv drin gehabt habe bis jetzt. Das heißt, wenn dieser Übersprungsimpuls stattfindet, sollte ich mich zumindest kurz damit auseinandersetzen, was ist das gerade, was sich da in mir anbahnt. Jetzt ist das Problem, wenn ich eh ein Problem habe mit, ich sag mal, einer gewissen neurotischen Veranlagung, ich gehe eh durch die Welt und sehe viel mehr Probleme oder viel mehr Bedrohung, als vielleicht tatsächlich realistisch da sind, dann kann es sein, dass dieses Bauchgefühl gestört ist und ich in den falschen Momenten dieses Bauchgefühl mich anspricht und ich merke, irgendwie, ich habe generell einfach ein blödes Gefühl, sagen wir mal, überhaupt vor die Haustür zu gehen. Oder auch, wenn wir da über das Thema sprechen, gerade finde ich, nach Corona war das immer so ein Riesenthema, wenn man dann so große Menschenmengen wieder hatte. Nicht mal, weil man jetzt irgendwie konkret Angst davor hatte, sich um was einzufangen, sondern einfach nur, weil man nicht mehr gewohnt war, in so großen Menschenmengen unterwegs zu sein. Und auf einmal war das so ein total bedrückendes Gefühl am Anfang. Irgendwann fand ich das auch wieder total befreiend, aber dieser erste Impuls war irgendwie wieder was ganz Neues. Und in so einem Moment muss man halt sich selber auch irgendwie bewusst werden, okay, wenn ich Impulse, also man muss da so einen Umgang mit dieser, es sind ja keine Wahnvorstellungen im Sinn, das wäre ja wirklich eine ausgereifte Paranoia, aber, oder eine, es sind eher so, ich sag mal, ein falsches Priorisieren der Wahrnehmung, die ich gerade um mich herum habe. Gleiches Thema ist auch in deinem eigenen Körper. Wenn du auf einmal merkst, so, ich bin jetzt seit 2 Wochen die ganze Zeit so müde, dann kannst du dir vielleicht die Frage stellen, woran liegt das? Wenn du aber generell so eine Art Überaufmerksamkeit auf genau solche Themen hast, dann kann es sogar sein, dass du irgendwelche Symptome manifestierst, die eigentlich gar nicht da gewesen sind. Problem ist, das macht dich wirklich tatsächlich krank am Ende des Tages.
Ja, ja.
So, und ich möchte auf diese Differenzierung eingehen, zu sagen, okay, ab dem Punkt ist es auf jeden Fall eine realistische Bedrohung und da ist es einfach nur eine Angst. So, wichtig dafür, und ich glaube, das ist eine Sache, die erstmal vielen Leuten vielleicht auch einen Zahn ziehen wird. Das ist unangenehm, das zu hören, aber ich finde, es ist wichtig, dass man es sagt. Man könnte sich erstmal fragen, eine Mischung aus, wie realistisch ist es, dass ich eine Gefahr vorher wahrnehme und das richtig judgen kann? Und das andere Thema ist, gehen wir davon aus, dass ich eine Gefahr rechtzeitig erkenne? Was genau mache ich mit dieser Information? Weil ich habe den Eindruck, dass Menschen, die ganz gerne auch dazu neigen, extrem übervorsichtig an sowas ranzugehen, nicht wirklich, wir wollen nicht von Gameplan sprechen, weil die Meinung haben wir, glaube ich, in den vergangenen Podcasts auch schon, genau, da haben wir schon drüber gesprochen, sondern vielmehr trotzdem so eine Art Konzept davon, was mache ich dann eigentlich? Weil ich zum Beispiel weiß, wenn ich jetzt überraschend überrumpelt werde, dann kann ich mich im Notfall immer noch kloppen mit jemandem. Das kann ich. So. Das heißt, ich weiß, selbst da im Notfall, okay, ich nehme meine Gefahr wahr, ich habe diese Option zu meiner Verfügung. So, ich habe das Gefühl, je besser ich in diesem Bereich geschult bin, desto besser bin ich in der Lage, das zu differenzieren. Also mit das meine ich jetzt die Gefahr, die wahrgenommene Gefahr gegen eine tatsächliche Gefahr. Der Grund dafür ist, dass beispielsweise so Dinge wie Position als Waffe sind sehr wichtige Dinge, die ich in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig im Unterricht thematisiere, weil ich glaube, dass es Leuten, es ist schon fast wichtiger, Leuten ein Konzept für, ich muss mich gut bewegen und ich weiß, wo ich in Relation zu meinem Gegenüber bin, in Kombination mit Biss, ist besser, als wenn ich ein paar Kampfsporttechniken irgendwie drauf habe, aber ich lasse mich direkt in die erste Ecke buxieren, dann habe ich da keinen Gewinn bei. Das heißt, ich glaube, dass es super wichtig ist, Leuten so Konzepte beizubringen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel durch die Gegend gehe, weiß ich, aus welchen Bereichen ich mich fernhalte, wenn ich mich generell schon nicht ganz so wohl fühle. Es gibt einfach Räume oder es gibt Ecken, aus denen ich mich fernhalte, weil ich verstehe, dass es für mich einfach ein schlechter Ausgangspunkt für alles Mögliche wäre. Das heißt nicht, dass ich jetzt in meinem Alltag vorsichtig um jede Hausecke rumlaufe. Das ist nicht das, was ich damit meine, sondern es gibt Settings, in denen ich mich nicht wohl fühle, in denen ich weiß, okay, ich halte mich von gewissen Konstellation fern. Ich mag es nicht, wenn Leute hinter mir stehen. Ich mag es nicht, wenn Leute mich von rechts und links gleichzeitig anquatschen. Das sind so Dinge, wo man mit mehr Training irgendwann noch mehr versteht, was eigentlich da gerade passiert. Hm. Weil wenn mir links und rechts jemand, ich sag mal, den Weg abschneidet, was nehme ich wahr? Ich bin vielleicht irgendwie eingeengt, ich fühle mich irgendwie unwohl. Das ist wieder mein Unterbewusstsein, was mir gerade eigentlich demonstriert, ey, du bist umzingelt, du kannst dich kaum noch bewegen. Du kannst nicht zwei Impulse gleichzeitig bearbeiten. Das heißt, da merkt man ja immer wieder, auch wenn man das mal so im Training testet, da ist irgendwas ganz Primitives, was sich da gerade äußert und sagt, hör mal, du bist hier in Gefahr, obwohl es nicht unbedingt wirklich eine Gefahr sein muss. Ich muss jetzt nicht anfangen, mich mit den Leuten zu prügeln, aber ich sollte mich trotzdem da wegbewegen. Das heißt, auch da gibt es eine verhältnismäßige Antwort auf das, was da gerade stattfindet. Mhm. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen einfach durch Training erfahren. Also, was sind so die beschissensten Positionen, in denen ich mich befinden kann? In Ecken, eingezingelt, auf dem Boden, wo will ich auf gar keinen Fall hin? Und von da aus kann ich dann quasi rückwärts rekonstruieren, okay, wo möchte ich nicht hin? Zum Beispiel, ich mag das nicht, wenn Leute hinter mir sind. Ich mag das nicht, wenn Leute von mehr als einer Seite auf mich zukommen, die mit mir sprechen. Oder halt auch in großen Gruppierungen muss ich wissen, was ist das Setting, in dem ich das gerade mache. Also in einem Konzert mag das alles in Ordnung sein. Ich zum Beispiel bin kein großer Karnevalist. Einfach, weil ich da nicht einschätzen kann, was um mich herum passiert. Und es gibt auch da, mag jetzt jeder Kölner so vielleicht sehen, wie er oder sie meint, aber auch gerade da, wenn man auf den öffentlichen Plätzen um Karneval herum ist, so die auch so ein bisschen abgezäunt wird, da ist die Stimmung auch, je nachdem, wo man da unterwegs ist, nicht immer so richtig friedlich.
Nö.
So, und das sind alles so Dinge, wenn ich die im Hinterkopf behalte, dann weiß ich zum Beispiel, ich muss nicht paranoid sein, ich halte mich einfach von solchen Plätzen fern. Das ist keine super starke Einschränkung meiner Lebensqualität. Es ist halt einfach ein Ort, wo ich weiß, ich kann die Situation nicht einschätzen und dieser Gefahr möchte ich mich ungern aussetzen.
Das ist genauso, wie wenn es dann auf einmal heißt, alle öffentlichen Toiletten in der Stadt sind geschlossen. Und die Restaurants haben auch zu. Ja. Dann weißt du ganz genau, oh, ich habe ein schwaches Bläschen, dann sollte ich heute besser mal nicht rausgehen. Ja, ist einfach besser für deine Lebensqualität. Deshalb mein Fäkalbeispiel. Ne? Ja, im Grunde ist es ja auch einfach darauf herunterzubrechen. Du hast vollkommen recht. Ja. Und man muss natürlich immer, ich sage ja auch immer in so Seminaren, ist natürlich kannst du alles machen. Ja. Muss nur klar sein, wenn du mit der PKK-Flagge ins türkische Café rennst, kann das was passieren.
Kann sein, dass sie keine Fans von dir sind.
Ja, ich meine, guck mal, hey Mike, ne, der Wahnsinnige, ne? Wenn der in irgendwelche MMA-Gyms geht, ja, und hat da immer sein MMA-Jerusalem-T-Shirt an. Ja, so. Und da sind oft, ja, also regelmäßig, wo dann Diskussionen stattfinden, warum, ob er Jude ist, ja, warum er ein MMA-Jerusalem-T-Shirt trägt, etc. So, und dann der Mike, so wie jeder, der ihn kennt, der sagt dann so, ja, nö, ich bin kein Jude, aber ich habe ganz viele jüdische Freunde, ne, und ich habe auch arabische Freunde, also für mich, ich werde da jetzt nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding draus machen. So, und
ich finde euch alle gleich doof.
Nein, nee, genau wie Gunnery Sergeant Hartmann.
Du kennst
den Song alle gleich scheiße.
Kennst du den Song von KIZ?
Nee.
Sag ich dir gleich.
Ja, okay, bitte.
Alle, die wissen, wovon ich spreche.
Ja. So, und dann, ja gut, aber dann sind da natürlich auch einige bei, ne? Die sind natürlich ein bisschen Fuchsteufelswild. So, wenn die jetzt ein bisschen fester zuschlagen beim Sparring, bei Mike, der freut sich ja darüber.
Ne? Ja, wenn ich das wirklich noch nie mitbekommen habe, dass ihn irgendjemand gehauen hat.
Ja, nee.
Dass sie mit dem drüber gesprochen haben, habe ich schon mitbekommen.
Nicht bei dir. Er war ja letztens noch in einem anderen neuen Gym. Und er meint so, ja, waren die gute Jungs, ne, waren auch nachher ein bisschen. Ja, ist aber wie gesagt, der Mike kann dann, der entscheidet sich dann bewusst dafür, so herumzulaufen mit diesem T-Shirt. Der weiß, was da für Konsequenzen kommen. Aber er sagt einfach, ich lasse mich nicht einschränken, wenn ich der Meinung bin, mit einem MMA-Jerusalem-T-Shirt rumzulaufen, dann mache ich das. Aber mir ist klar, da kann die Post abgehen. So, aber Mike kann das halt auch bedienen, ja. So, und dann ist natürlich die Sache die, wenn man jetzt natürlich dann, ich sag mal, mit so einem T-Shirt rumläuft und jetzt kommen irgendwelche Leute, die dich darauf ansprechen, so, und du wirkst jetzt nicht wie Mike, weil du halt neben dem Reden aber auch liefern kannst und jetzt wird das auf einmal hektisch, ja, die Personen werden an, laut zu werden und du knickst ein, ja, kann es natürlich absolut passieren, dass die anderen dann denken, ah super, jetzt kann ich ja auf die Person losgehen, ja. Ich rede jetzt nicht von dem MMA-Gym, sondern ich rede jetzt einfach im öffentlichen Raum, ja. So, und das ist halt das Schwierige. Das ist natürlich auch traurig. Ich will jetzt hier keinen Politik-Podcast aufmachen zum Thema Israel. Ne? Das war jetzt nur so ein Beispiel. Einfach, man muss ja einfach klar sein, man hat im Grunde alle Freiheiten. Man kann eigentlich machen und tun. Man muss nur manchmal einfach überlegen, ja, muss ich das denn jetzt machen? So, wenn die Herdplatte heiß ist, natürlich darf man auf die heiße Herdplatte greifen, aber es kann halt einfach passieren, dass dann die Herdplatte dir die Hand verbrennt, ja? So, und genauso ist es im Grunde auch mit dem Thema Selbstschutz. So, jetzt darfst du natürlich nicht die ganze Zeit überall heiße Herdplatten sehen, ja, die auf dich zugeflogen kommen, ja, und dann sagen, oh mein Gott, ja, die ganze Welt ist gefährlich, eine heiße Herdplatte, so. Und das ist einfach das Ding. Also, ihr Lieben da draußen, macht euch, also, was ihr auf jeden Fall aktiv auf jeden Fall machen könnt, ist natürlich, dass ihr so Routinen habt, ja, so, sagen wir so Verhaltensstrategien, einfach so Sachen wie, ey, trag bitte keine Kopfhörer. Ja, wenn ich da manchmal sehe, dann kommen hier Leute aus dem Training raus und dann haben die, was weiß ich, irgendwie irgendwelche On-Ear Kopfhörer, ja.
Die aber Over-Ear-Dinger, die komplett abkapseln.
Genau, ja. Nicht in, sondern genau, diese komplett abkapseln, am besten noch Active Noise Cancelling und bewegen sich dann ja, auf die Straße, ne?
Allein im öffentlichen Raum so ist Borderline Selbstmordgefahr.
Ja, absolut. Das ist absolute Selektion, ja, Selbstselektion so. Und natürlich soll dann keinem etwas passieren, aber ich würde dann zum Beispiel hingehen und sagen, ey, also was ich jetzt auf jeden Fall mache, maximal ein Kopfhörer drauf, ja, beziehungsweise am besten gar keinen, ja, je nachdem, wo ich gerade bin. So. Und ja, mit meinem Hoodie, ja, ich ziehe jetzt auch nicht hart den Hoodie, die Hoodie-Kapuze auch noch drüber und ziehe mir am besten noch eine Sonnenbrille an, da bin ich komplett abschotte. Also was ich halt mache, ist, dass ich grundsätzlich versuche, alle meine Sinne natürlich aktiviert zu haben, dass wenn dann irgendwelche Muster in meinem Leben irgendwie unterbrochen werden, dass ich sagen kann, ah oh Tinky Winky, ich glaube, hier passiert gerade was, ja, damit mir dann auch mal das besagte Bauchgefühl von Jan dann sagt, ey Dominik, jetzt fahr mal das System hoch, hier stimmt gerade irgendwas nicht. So, wenn man dann natürlich aber seine Sinne komplett abschottet, ja, und man quasi wie beim Waterboarding einen Baumwollsack über dem Kopf hat, einen imaginären, ja, und gar nichts mitbekommt, ja, dann wird es natürlich schwierig, ja, das ist einfach so. Soll jetzt nicht heißen, dass euch dann etwas passieren soll, also dass ihr selber schuld seid, dass euch was passiert, aber wenn ihr euch halt so abschottet, kann das halt, das muss man ganz klar sagen, kann das Interesse bei potenziellen TäterInnen wecken. Ja, wir sagen ja immer Tatdreieck nach dem lieben Alex, ja, Tatort, Täter, Opfer. So. Und selbst wenn ihr kein Opfer seid, ja, aber ihr jetzt gerade in dem Augenblick von einem potenziellen Täter ausgespäht werdet, jetzt seid ihr an einem ziemlich einsamen Weg, wo ihr lang geht, sprich keine Zeugen, und die TäterIn sieht euch und denkt sich so, ah, guck mal, hat der sich komplett abgeschottet, sieht rechts und links nichts, sieht von hinten nichts, ja, hat auch noch Kopfhörer auf, hört also nichts. Och, ich glaube, ich könnte jetzt diese Person möglicherweise gut überfallen oder vielleicht auch was anderes machen, ne? Wenn man dann leider, ich sag mal, das Pech hat und hat dann einen potenziellen Täter, der dann einfach auf solche Mängel in der eigenen Wahrnehmung achtet, ja, dann kann das halt viel auslösen, ja, so, und deswegen bin ich so ein Typ, der sagt, ey, macht sowas bitte nicht, ja, wenn ihr im freien Raum guckt, dass ihr eure Sinne beisammen habt, guckt auch, dass wenn ihr, was weiß ich, meint, ihr müsstet feiern und müsstet was trinken, alles super, macht das, aber guckt, dass ihr auch sicher nach Hause kommt und nicht total angetrunken durch die Gegend lallt und rumtänzelt, ja, und euch gar nicht mehr halten könnt. Das kann dann potenzielle Raubtiere auch nur aufmerksam machen. Wie gesagt, Schuld ist letztendlich immer der Täter, ja, vollkommen klar. Das potenzielle Opfer kann erstmal nichts dafür. Weil im Grunde entscheidet sich ja der Täter, dem Opfer was zu tun. Nichtsdestotrotz, ja, und dann sagen auch immer, manchmal auch Frauen bei uns in den Kursen, ja, dann müsste man ja eigentlich die Männer erziehen, ja, dass die lernen, sich gegenüber Frauen dann korrekt zu verhalten. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde auch diesen Ansatz nicht schlimm, wenn man auch kleinen Jungs und auf der weiterführenden Schule den Jungs dann auch mal vielleicht in entsprechenden Kursen oder AGs mal beibringt, ey, pass mal auf, 80-90% der Probleme, die Frauen haben, kommen durch uns Männer, ja. Wir sind eigentlich das Übel für die Frauen, vollkommen klar. Deswegen versucht jede Frau vernünftig, freundlich und respektvoll zu behandeln, ja, und man fängt da nicht mit irgendwelchen komischen, was weiß ich, sexuellen Übergriffen oder was auch immer oder selbst auch irgendwelche Sprüche, lass das einfach sein, ja, nur das muss man halt voneinander trennen. Man hat zum einen jetzt gerade das akute Problem, was man jetzt erstmal kurz- und mittelfristig lösen muss. Und man hat dann man auf lange Sicht, ne, langfristig kann man natürlich mit den Jungs dann in der Schule etc. reden und versuchen, denen da einen mitzugeben. Aber nichtsdestotrotz hat man jetzt all die noch auf der Straße rumlaufen, die jetzt zum Beispiel halt das noch nicht so wirklich gelernt haben und verinnerlicht haben. So, also hat man einfach noch kurzfristige Probleme. So, und da muss man dann einfach leider aufpassen. Ja, wie gesagt, einer Person, der etwas passiert, sie ist nicht selber schuld, ja. Letztendlich ist Schuld hat immer der Täter, aber man muss einfach dieses Wechselspiel, wie soll man es nennen, diese Wechselwirkung, muss man einfach verstehen, ja. Dass alles, was man macht, einfach eine Reaktion mit sich bringt bei Menschen. So. Und diese Reaktion bewirkt wieder etwas und dann agiert ihr wieder und dann kommt wieder das und dann kann ich das hochschaukeln. So, das, wie gesagt, ne? So, und das ist einfach das Ding. Deswegen versucht euch einfach nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, unglücklich zu verhalten, um euch um möglicherweise Signale abzusenden, ja, die eigentlich eurer Person, eurem Naturell gar nicht entsprechen. So. Und deswegen meine Empfehlung, wahrscheinlich auch Jans, bitte schottet eure Sinne nicht ab. So. Ja, dann ist noch die große Frage. Ja, wie sagt man immer so schön? Ne, warum völlige Sicherheit eine Illusion ist und das Leben gerade durch Risiken lebenswert wird, ne? Ja, das ist halt, also ich sag mal so, also ich finde den ersten Teilsatz, ich hatte dieses Zitat jetzt hier aufgeschnappt, ich muss auch mal gucken, wo das her ist, ist wahrscheinlich aus einer neurowissenschaftlichen Abhandlung.
Bestimmt.
Von einem empathischen Soziopathen geschrieben, der auch gleichzeitig beim militärischen Abwehrdienst gearbeitet hat.
Und der ist Schwede.
Und der ist Schwede, genau, und hat keine Haare. Und ja, also ich finde auf jeden Fall, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass es eine totale Sicherheit gibt. Absolut nicht, ja. Und im Grunde sollte man sich auch das Leben nicht einschränken lassen. Wenn man weiß, wo man hingeht, ja, wenn man weiß, man bewegt sich jetzt in möglicherweise in Räume rein, wo es gefährlich werden könnte, da würde ich dann einfach ein bisschen mehr aufpassen. Ja, ich habe jetzt die Tage wieder ein Video gesehen von einfach irgendwelchen Taschendieben auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, so, und dann waren so Undercover-Polizisten, die haben den Typen quasi dabei gefilmt und haben dann von hinten direkt in den Bürger genommen, haben ihn kontrolliert, gesichert und haben der Frau ihr Handy wiedergegeben und haben den Typen abgeführt. So, das ist halt einfach so, ne? Ich meine, guck mal, wenn ihr jetzt dann auf den Weihnachtsmarkt geht, ne, und werdet jetzt überfallen, ja, mein Gott, dann sei das ja nicht selber schuld. Ihr sollt ja auch den Weihnachtsmarkt genießen, ihr sollt da Spaß haben, vorweihnachtliche Freude entwickeln, was auch immer, ja. Und letztendlich ist Weihnachten ja auch oftmals, soll eigentlich so ein bisschen zum Kanalisieren des Anstrengens des Jahres sein. Also das heißt, soll euch da auch entspannen und Spaß haben. Nur, euch muss halt klar sein, wenn ihr dann auf den Weihnachtsmarkt geht, nutzen Menschen möglicherweise das einfach aus, dass ihr so relaxed seid, dass ihr vielleicht ein bisschen beschwipst seid. Ne? Natürlich haben die kein Recht dazu und natürlich ist das nicht in Ordnung, ihr Lieben. Aber letztendlich, hey, wenn ihr das jetzt macht und geht auf den Weihnachtsmarkt, passt einfach ein bisschen auf, ja, auf Taschendieben, auf tatsächliche Probleme. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir jetzt die ganze Zeit Angst haben müssen, dass jetzt irgendwelche LKWs in unsere Weihnachtsmärkte reingerast kommen. Das war damals da in Berlin, wo das war, natürlich eine absolut schreckliche Geschichte. Aber vor so etwas würde ich jetzt persönlich, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin, gar nicht rechnen. Ich hätte einfach nur Respekt davor, dass mir irgendjemand die Brieftasche abziehen möchte oder mein Handy. So, und dann, wenn ich einfach da unterwegs bin, dann lasse ich mir irgendwas einfallen, dass das sicher ist, dass ich da vielleicht nicht so drüber nachdenken muss, dass ich vielleicht auch, wenn ich über den Weihnachtsmarkt gehe, jetzt nicht in meinem Portemonnaie ganz viele grüne Scheine habe und meine Bratwurst mit einem 100er bezahle, ja, ewig lange warten muss, bis das Wechselgeld kommt und andere dann sehen können, wie ich mein Portemonnaie halte, wo steckt das Portemonnaie jetzt hin und jetzt haben die grünen Scheine gesehen, sondern dass ich einfach immer so ein bisschen Kleingeld in der Tasche habe, dass ich meine 5 Euro für die Bratwurst einfach direkt bezahlen muss, ohne dass ich jetzt großartig das Portemonnaie rausholen muss, ja, um dann möglicherweise das versteckt zu zeigen, wo es versteckt ist.
Gut, also ich glaube noch ein wichtiger Punkt dabei ist, das war mal ein Fall aus meinem Umfeld, will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da ist eine Frau überfallen worden und der Typ, der sie da irgendwie ausgeraubt hat, hatte so eine Baseballcap auf. Und ich weiß noch, dass der Therapeut in den Sitzungen mit ihr jedes Mal mit einer Baseballcap absichtlich aufgetaucht ist, um ihr dieses um mir dieses Gefühl zu nehmen. Weil das Ding ist halt, dass in so Momenten, wenn ich etwas erlebe oder was da bei dieser Frau passiert ist, ist durch den Impuls, den sie da gesetzt bekommen hat, den sie so gar nicht in ihr Weltbild einsortiert bekommen hat, ist in dem nächsten Schritt dann auf einmal eine total irrationale Angst vor Kappen entstanden. Hm. So, und ich glaube, das ist ein Ding, wo sich viele Leute mit befassen sollten, wenn es um das Thema, ich meine, so auch Gefahr durch andere Menschen so ein bisschen geht, weil wenn ich das so gar nicht in mein Weltbild einsortiert bekomme, soll ich dann jemals sowas mitbekommen, wird das für mich ein Riesenzusammenbruch meines gesamten Weltbildes und auch meiner Wahrnehmung meines Umfeldes irgendwie bedeuten. Und ich glaube, ich kann das mittlerweile auch in mir ganz gut vereinen, dass ich trotzdem irgendwie weltoffen bleibe, aber in der Lage bin zu sagen, okay, hier gibt es Situationen, da habe ich keinen Bock drauf. Hm. Oder da weiß ich, da möchte ich nicht reingeraten. Das heißt, ich glaube, man muss sich zum einen dessen bewusst sein, welche Gefahren es gibt. Ne, weil ich finde immer, dass da auf eine seltsame Art und Weise, je mehr ich da weiß, desto besser bin ich in der Lage zu differenzieren. Hm. Weil viele Leute das Gefühl haben, naja, mit so, auch generell in Politik nehme ich das immer wieder wahr, dass Leute sagen, ja, mit so anstrengendem Scheiß will ich mir gar nicht konfrontieren, weil dann werde ich hier total unglücklich. Und ich denke mir halt so, naja, damit läufst du halt total stark Gefahr, uninformierte Entscheidungen zu treffen. Hm. Und auch halt jemandem damit total in die Karten zu spielen, dass du diese Entscheidungen so triffst. Und ich glaube, in dem Rahmen ist es total wichtig zu verstehen, was für eine Gefahr nicht von meinem Umfeld ausgeht, aber gleichzeitig eben in der Lage zu sein, mir dessen bewusst zu sein, dass ich in gewissen Situationen einfach nichts machen kann. Und das auch einfach normal ist. Hm. Und das ist egal, wo ich dann auf der, weil da gibt es natürlich irgendwie eine Skala, ja. Irgendwie auf dem einen Ende sind Leute, die sich überhaupt nicht um sich selber kümmern können, auf der anderen Seite steht dann halt irgendwie Mario Barth oder Scharia irgendwie so, ne? Und dann sagst du, okay, nicht Mario Barth übrigens, sondern Mario, Barth. Aber das Ding ist halt, selbst bei diesen Leuten gibt es jemanden, der Dickeren, der irgendwann auftauchen kann oder eine Situation, die sie in Gefahr bringen kann, wo dann auch nichts mehr reguliert wird. Wenn ich rausgehe und zufällig jemand mich besoffen anfährt, dann kann ich da nicht so wahnsinnig viel dran ändern. Und das ist halt so der Punkt, wo man halt, ich weiß, da finde ich halt immer die Verkehrsparallele ganz gut, aber auch da, durch das Fehlverhalten anderer bin ich konstant gefährdet, gerade als Motorradfahrer, weil ich habe keine Knautschzone.
Ja, Fahrradfahrer.
Als Fahrradfahrer auch, genau. Und weil es ist so, es gibt keinen Ort auf der Straße, wo ich hundertprozentig sicher bin. Es gibt nur Konventionen. Wenn ich mich an die halte, weiß ich, dass ich relativ gut durchkomme. Und dann gibt es immer mal wieder Momente, wo mir trotzdem was passieren kann. Und dieses Risiko gehe ich ein, weil ich Motorradfahren geil finde und weil ich irgendwo hin muss. So einfach. Und ich glaube, so gilt das auch für den Rest des Lebens, dass man sich dessen bewusst sein muss. Sicherheit ist eine Illusion und vor allem auch ein Zustand, der für mich gar nicht möglich und auch, glaube ich, gar nicht erstrebenswert ist. Weil ein Zustand, in dem ich zumindest so viel Sicherheit wie möglich schaffe, ist ein Zustand, in dem ich einfach nichts mehr genießen kann. Mhm. Ne? Und in dem ich auch nichts mehr tun kann frei. Spontaneität ist komplett aus dem Fenster. Alles, was auch irgendwie nett ist an so einem Leben, fällt damit irgendwie flach. Und ich glaube, es ist einfach nur super relevant, irgendwie vor Augen zu behalten, wie beim Autofahren. Ich habe irgendwann meinen Führerschein gemacht. Ich weiß ungefähr, welche Regeln es da gibt. Ich weiß ungefähr, wie ich meine Mitfahrer einzuschätzen habe. Und genauso ist es, glaube ich, wichtig, sich so ein Grundvokabular im Thema Gewalt irgendwie aufzubauen. So ein gewisses Konzept davon zu haben. Einfach nur, was kann es da geben? Wo sollte ich mich fernhalten? Und ich glaube, ein Bewusstsein für solche Geschichten lässt einen zum einen auf jeden Fall nicht komplett ignorant in eine Situation reinrennen. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Punkt. Man sollte den Leuten auf jeden Fall auch mitgeben, hey, du bist hier nicht die Person, die irgendwas zu regulieren hat. Sieht unsere Folgen zum Thema Ego. Und dann auf der anderen Seite eben auch, es gibt Situationen, in denen passieren halt gewisse Sachen, da kann ich auch nichts dran regulieren. Was mache ich denn dann? Und das ist dann halt der Erste-Hilfe-Teil davon. Mhm. Und das ist bei uns das Thema wirklich Gewalt anwenden. Und da ist auch der Punkt, das werdet ihr seid keine Chirurgen, wenn ihr einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habt. Und so ist es hier im Endeffekt auch, dass man sagen kann, hey, ich kann mich immer stärker fortbilden, aber es ist nicht unbedingt das Ziel der ganzen Veranstaltung, am Endeffekt ein Krankenhaus alleine betreiben zu können. Das ist gar nicht das Setup, weil das sind Leute, die das hauptberuflich machen. Das wollt ihr ja gar nicht notwendigerweise. Aber es hilft doch schon mal, irgendwie ein gewisses Know-how zum Thema Erste Hilfe zu haben. Und ich glaube, das ist so der erstrebenswerte Zustand, dass ich ein informiertes Bauchgefühl habe, beziehungsweise ich einschätzen kann, wenn zum Beispiel mein Bauchgefühl einfach aus komplett anderen Gründen oder vielleicht auch aus vergangenen Erfahrungen genährt, gerade unberechtigt schießt. Hm. Und selbst wenn es einmal unberechtigt schießt und ich dadurch halt einmal irgendwie sage, weißt du was, gefällt mir nicht, ich gehe jetzt lieber, dann vielleicht lieber einmal zu viel gesagt, weißt du was, kann ich jetzt gar nicht ergründen, ist aber so, ich gehe jetzt als einmal zu viel in eine Situation reinbegeben, bei der ich rückwirkend nicht mehr nachvollziehen kann, was da eigentlich ist. Hatte ich vielleicht als lange Zeit noch auf einer Party, auf der ich gewesen bin, ich bin reingekommen, habe gemerkt, so komisches Bauchgefühl, wusste auch nicht so richtig, was da irgendwie, konnte es nicht so richtig benennen. Und am Ende des Abends hat irgendein Mädel auf dieser Hausparty K.O.-Tropfen abbekommen. So, und da merkt man auch, man weiß nicht genau, was da abgeht. Ich könnte dir auch niemals erklären, woher ich dieses erste Urteil, irgendwie geformt habe oder wie sich das zusammengesetzt hat. Aber irgendwie scheine ich was wahrgenommen zu haben, was mir gesagt hat, okay, das ist kein sicheres Umfeld.
Das war mal jetzt nicht Hausparty.
Bei jemandem zu Hause.
Eine Hausparty, genau. Also ist keine Hausparty. Ja.
Nee, damit
wobei auf einer Hausparty kann man halt auch, also wenn man auf einer Party ist, wo Hausmusik läuft, der in einem Club kann natürlich auch K.O.-Tropfen reinbekommen. Das ist vollkommen klar. Also davor bist man nicht frei, ja.
Ja, also es ist wirklich wichtig, gewisse Konventionen muss ich verstehen. Ne? Ich probiere niemals bei jemandem irgendwie Gesichtsverlust zu provozieren, zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Oder auch, wenn sich Leute, die offensichtlich für mich nicht kalkulierbar sind oder die einfach gefährlich wirken, streiten, dann lasse ich mich davon auch hier und da einschränken und sage, weißt du was, da muss ich jetzt einfach gerade mal nicht lang. Ne? Ja. Und da ist halt der Punkt, dann sollte ich auf gar keinen Fall nur um radikale Emanzipation zu üben, dann sagen, nein, ich lasse mich auf gar keinen Fall meiner Lebensführung einschränken, da gehe ich jetzt durch. Es gibt einfach manchmal Leute, die in dem Bereich am längeren Hebel sitzen. Ja. Das heißt nicht, dass sie es generell im Leben tun, das heißt einfach nur, in dem Moment muss ich mich mit diesen Leuten nicht anlegen. Gerade wenn es mehrere sind, gerade wenn vielleicht Drogen im Spiel sind, gerade wenn es schon super aufgeheizt ist oder ich merke, dass Leute sich aufgrund von Milieugeschichten irgendwie gegenseitig anpöbeln, da ist so schnell mal irgendwie ein Messer gezogen, das muss einfach nicht sein, da halte ich mich von fern. Und auch sonst, ist es nicht meine Aufgabe, Leute in meinem Umfeld zu erziehen.
Nein, absolut nicht.
Und dieses Grundverständnis wird mich relativ weit bringen. Und auch da, ne, bedenkt bitte immer, was kann eure Paranoia euch am Ende des Tages liefern? Wenn ihr grundlegende Sachen versteht, wie ich möchte mich nicht einengen lassen, ich möchte nicht dies, ich möchte nicht das, gewisse Faktoren, die für mich gefährlich sein können, dann ist das eine sehr, sehr gute Grundlage und ihr könnt sehr bestimmt damit was anfangen, ein gutes informiertes Bauchgefühl dazu, perfektes Setup für grundsätzlich die meisten Situationen. Wenn ihr super paranoid durch die Gegend lauft, passieren zwei Dinge. Erstens, ihr könnt nicht mehr auseinanderhalten, was hier ist eine reelle Bedrohung und was hier von ist gerade einfach so eine, ich sag mal, ein Film, den ich schiebe. Und das andere Thema, was dabei stattfinden kann, ist, wenn ich mich da zu stark reinfallen lasse und dann wieder rauskommen muss, dieses Wegrationalisieren von einem Bauchgefühl kann auch ins Gegenextrem umschlagen, wie wir am Anfang der Folge irgendwann mal erklärt haben. Selbst wenn ich irgendwie merke, boah, ich fühle mich jetzt total schlecht, weil ich mir jetzt 17.000 Szenarien ausmalen kann von dem, was hier stattfinden kann, was mache ich mit dieser Information? Vermeide ich die Situation, alles cool, aber was genau kann ich damit anfangen? Und ich glaube, diesen Grad zu verstehen ist ganz wichtig. Also ein informiertes Go-Back zu haben, ist völlig in Ordnung. Ihr braucht nicht alles Mögliche an Absicherungen in so eine Situation reinzubringen, was ihr irgendwie aufbringen könnt. Es reicht, wenn ich einen Grundkenntnisstand habe.
Ja, ich finde, das ist schön zusammengefasst.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir hier ganz gut aufbauen, dass wir über das Thema auch irgendwie häufiger ansprechen. Ich mache mir jetzt gerade in letzter Zeit noch mehr nochmal gezielt Mühe, in meinen Trainings sowas anzusprechen, weil ich einfach sehe, es darf nicht in Kampfsporttraining abdriften, wo man irgendwie viel zu sehr dann irgendwie im Bereich Technik rumagiert und dann kann ich Leuten coole Sachen zeigen, aber im Endeffekt fehlen dann so Grundkenntnisse wie, oh, ich habe mich jetzt hier gerade rechts und links einfärchen lassen, jetzt reicht mir auch das Boxen nicht mehr. Dann ist es natürlich doof.
Ja.
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 Ja, ist ja so, ne? Wie gesagt, das ist ja doch der Grund, warum wir immer sagen, wenn du jetzt irgendwo nur MMA trainieren gehst, ja, willst aber Selbstverteidigung lernen, hast halt das Problem, dass dieser Straßenbezug fehlt. Und das ist halt der Unterschied bei uns mit dem sogenannten Street-MMA, ja, für die fortgeschrittenen Intermediate-Leute. So. Du lernst da das coole Zeug, was man so gebrauchen kann, ja, aber du lernst halt auch noch den Straßenbezug, so. Und das würdest du halt in einem normalen MMA-Gym halt nicht lernen, weil das ein anderer Kontext ist, so. Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch durch für heute.
Ja.
Die Kiddies geben hier schon wieder Vollgas, hervorragend. Dann, falls ihr Fragen habt zu dem Thema oder ansonsten irgendwelche Themenwünsche, sagt uns Bescheid. Ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf und
bis zum nächsten Mal.